Auf jeden Fall war da eine Landschaft, eine Stadt, nicht ein Text, der unglaublich facettenreich war und vielsprachig war und deswegen auch nicht ohne weiteres zugänglich. Und wenn ich jetzt sage Schubladendenken, meine ich tatsächlich, dass wir noch sehr oft die sogenannten nationalphilologischen Herangehensweisen praktizieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kührer-Wielach und heute geht es um die Literaturen der Bukowina, genauer gesagt um das neu erschienene Handbuch der Literaturen der Bukowina, das von Andrei Korbea-Heusche aus Jasch, Steffen Höhne aus Weimar, Oksana Matitschuk aus Czernowitz und Markus Winkler aus Berlin herausgegeben wurde. Meine Kollegin Enikö Darz hat drei von ihnen an die LMU München eingeladen, um mit ihnen über dieses Buch, aber auch über das historische Umfeld und über die aktuelle Lage in der ukrainischen Nordbukowina zu sprechen. Weitere Informationen zum Buch und zu den Veranstaltern der Podiumsdiskussion finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Nun aber wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit den Literaturen der Bukowina.
Es ist mir eine ganz große Freude, Sie heute so zahlreich begrüßen zu dürfen zu einer ganz besonderen Buchpräsentation. Es geht um das Handbuch der Literaturen aus Czernowitz und der Bukowina. Und natürlich möchte ich zunächst unsere Gäste ganz herzlich willkommen heißen. Herrn Professor Stefan Höhne aus Weimar bzw. Jena, Frau Oksana Matischtuk aus Czernowitz und Herrn Professor Andrei Korbea-Heusche aus Jasch. Vielen Dank, dass Sie den langen Weg oder den kürzeren Weg auf sich genommen haben und jetzt hier mit uns über Ihr Handbuch sprechen werden heute Abend. Ebenso möchte ich Sie noch einmal im Namen der Veranstalter herzlich willkommen heißen. Und unsere heutige Buchpräsentation geht auf eine Initiative des Bukowina-Instituts aus Orhut zurück. Mitveranstalter sind das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU, das ich heute hier vertreten darf. Bevor wir das Gespräch anfangen, würde ich sehr gerne unsere Gäste heute Abend kurz vorstellen. Natürlich möchte ich auch erwähnen, dass ein vierter Herausgeber des Bandes heute nicht dabei ist. Es geht um Herrn Dr. Markus Winkler aus Berlin, der bei uns am Institut seit vielen Jahren tätig ist in unterschiedlichen auf die Bukowina oder der Republik Moldau bezogenen Projekten. Aber ich möchte unbedingt auch seine Literarbeit bei diesem Band betonen. Und ich beginne mit Herrn Steffen Höhne. Er studierte Germanistik, Geschichte, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften. Er war zunächst an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf tätig, dann DAD-Lektor an der Karls-Universität in Prag und Hochschulassistent an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach der Habilitation über die deutsch-tschechischen Beziehungen im Zeitalter der Restauration ist er seit 2000 Professor am Institut für Musikwissenschaften an der Hochschule für Musik Weimar und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er leitet das Masterprofil Kulturstudien Ostmitteleuropas, darüber werden wir heute sicherlich noch kurz sprechen. Er war von 2013 bis 2019 Dekan der Fakultät 3. Er hat Lehraufträge und Gastprofessuren unter anderem, ich zähle nur ein paar Orte auf, unter anderem in Oxford, Mississippi, in Dänemark, in Finnland, an der Karls-Universität in Prag, in Lüneburg, aber ebenso in Paris, Montpellier oder Toulouse. Er ist Präsident des Helder Forschungsrates Marburg, stellvertretender Vorsitzender des Collegio Carolinum, das heute Abend hier auch vertreten ist, Mitglied im Literatur- und Kulturwissenschaftlichen Komitee der Österreichischen Ungarischen Akademie der Wissenschaften, und zudem Herausgeber mehrerer Zeitschriften zu Literatur und Kultur in mittleren und östlichen Europa. Aus der langen Reihe seiner Veröffentlichungen möchte ich jetzt ein anderes Handbuch hervorheben, das wir später im Laufe des Gesprächs noch erwähnen werden. Es handelt sich um das Handbuch der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder, das er vor ein paar Jahren mit herausgegeben hat. Ich darf dann Professor Dr. André Corbea-Hoișe auch vorstellen, der zu den bekanntesten Germanisten Rumäniens gehört und international anerkannter Zellanforscher ist. Er studierte in Iași Germanistik, Romanistik und Geschichte. Mit einer Doktorarbeit über Franz Kafka promovierte er dann in Bukarest. Und bis zu seiner Emeritierung war er Professor für deutsche Literatur in Iași. Er hatte ganz viele Gastprofessoren, unter anderem in Paris, Wien, Freiburg, Bukarest, Wien. Die Stiftung der École Normale Supérieure in Paris verlieh ihm eine Forschungsprofessur 1998-99. Er wurde unter anderem mit dem Johann Gottfried von Herder-Preis ausgezeichnet und mit dem Jakob Wilhelm Grimm-Preis ebenso. Seit 2000 ist er Mitglied der Akademie Gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt und die Universität Konstanz verlieh ihm das Ehrendoktorat und er ist auch Mitglied der Academia Europaea. In den letzten Jahren leitete er ein umfassendes Forschungsprojekt zur deutschen Sprache und Kultur am Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften Hermannstadt, der Rumänischen Akademie. Die zwei umfassenden Bände aus diesem Projekt, die er mit herausgab und die auf Rumänisch erschienen sind, werden im Herbst in München auch hier an der NMU vorgestellt, so dass ich jetzt schon Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung einladen kann. Herr Corbea-Hoișe hat zahlreiche Veröffentlichungen, unter anderem, wie gesagt, zu Paul Celan oder Immanuel Weisskreis. Oder auch zu weniger bekannten Akteuren aus der Ukrainer Szene, wie hier in Deutschland vergessenen Valerio May. Und ich darf Dr. Oksana Matischuk vorstellen. Sehr viele kennen sie wahrscheinlich auch schon aus ihrer Tätigkeit aus der SZ. Sie studierte Germanistik und Ukrainistik an der Juri Fedkovic Universität in Chernivtsi, arbeitete an der Österreichisch-Ungarischen Bibliothek im Bukowiner Zentrum an der Universität, war mehrfach Stipendiatin der Robert-Bosch-Stiftung, des DAD und des Programms Erasmus Mundus. Sie promovierte 2010 zum Thema Genese des poetischen Textes in Welt von Muse Ausländer am Taras-Schewtschenko-Institut für Literatur an der Akademie der Wissenschaften der Ukraine in Kiew. Sie ist Dozentin am Lehrstuhl für ausländische Literaturgeschichte und Literaturtheorie und ist seit 2005 auch am internationalen Büro der Universität tätig und seit 2022 stellvertretende Leiterin hier und da. Zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus Czernowitz hat sie 2009 das Zentrum Gedanken da mitgegründet, das sie leitet. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gehört sie zum Freiwilligenstab der Universität und engagiert sich für Innenhilfsmächtigen, unter anderem auch im Rahmen des Netzwerks Gedankendach und der Bukowina Hilfe. Über diese Aktion der Bukowina Hilfe können Sie mehr auch auf der Seite des MKDS erfahren. In Deutschland wurde sie durch ihr Kriegstagebuch in der SZ weit über Fachkreise hinaus bekannt. 2023 erhielt das von ihr geleitete Institut Zentrum Gedanken da den Georg-Kulturpreis. Sie ist Autorin mehrerer Studien zur Bukowiner Literatur. Zuletzt publizierte sie im Jahrbuch für internationale Germanistik ein noch zuvor unveröffentlichtes Essay von Rose Ausländer mit Kommentar. Das kann ich allen große Ausländer, begeisterten Leserinnen und Leser ganz herzlich empfehlen. Sie schrieb die Graphic Novel, die Sie hier auch sehen können, auf dem Büchertisch zu Rose Ausländer, neben dem Wort. Das erschien 2019 auf Ukrainisch zunächst und dann bei Daniel Books in Kooperation mit dem IKGS auch auf Deutsch. Ebenso ist sie Mitherausgeberin einer Anthologie, die Sie hier auch sehen können. Das ist eine Anthologie, die die Ergebnisse eines literarischen Wettbewerbs zusammenfasst, Mikroriten jenseits Porzellan. Und wie Sie sehen, aus meiner sehr langen Ausführungen, die ich wirklich sehr gekürzt habe, haben wir Fachleute in unserem Kreis, die sich mit der Bukowina und mit dieser Fragestellung der Bukowina und der Bukowiner Literatur hervorragend auskennen, wobei sie ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Bukowina haben. Und damit würden wir gerne auch unser Gespräch beginnen, nämlich auf diese sehr unterschiedlichen Perspektiven auf die Bukowina. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Höhne, weil er sozusagen derjenige ist, der geografisch am weitesten von der Region sozusagen liegt und eine ganz besondere Perspektive auf die Bukowina hat, so stelle ich mir das vor. Sie haben sich mit der Bukowina vorher weniger beschäftigt, aber mit der Habsburger Monarchie. Wie kamen Sie thematisch auf die Bukowina? Was ist Ihre Perspektive auf diese Region?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einführung. Ja, der Blick auf die Bukowina ist zunächst mal im Rahmen der Lehre erfolgt. Und zwar konnte ich bereits 2005, wenn ich mich erinnere, mit einer Gruppe Studenten nach Lemberg, Lviv und Czernivtsi, Czernowitz fahren. Und wir haben dort dann in Czernowitz auch gleich im Oksana schon da eine Partnerschaft abgeschlossen, die seitdem auch Bestand hat. Wir haben das also dann verstetigt und auch immer wieder dann regelmäßig Besuche organisiert und hatte dann die Möglichkeit, eben die Spezifika der Kultur der Bukowina vor allem in der Lehre einzubringen. Das war so der, siehst du mal, die Grundlage. Und da ist uns natürlich dann auch in den Lehrveranstaltungen aufgefallen, dass man eigentlich nicht nur auf die deutschsprachige Literatur schauen darf oder die jüdische Literatur, sondern dass man es auch eben mit anderen Sprachen zu tun hat. Und ja, so kam dann allmählich eine immer intensivere Beschäftigung mit der Region zunächst mal.
Darf ich fragen, wann war das? In welchem Jahr waren diese Reise mit den Studierenden?
Das war 2005. Es war kurz nach der Orangen Revolution. Da sind wir dann gleich rübergereist. Und hatte ich später dann auch weitere Exkursionen durchgeführt. Die letzte sollte 22 stattfinden. Musste dann natürlich aus bekannten Gründen leider abgesagt werden. Ich war 21 noch in Kiew und in Czernowitz. Wir hatten noch mit den Kollegen sprechen können. Auch was weitere Forschungsprojekte angeht. Das war dann erstmal alles Makulatur.
Herr Kornberg-Mische, Sie kommen aus Jasch und haben eine Perspektive auf die Region, die natürlich von der Moldau, wo Sie leben, wahrscheinlich geprägt ist. Wie schauen Sie auf diese Region? Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten lang sehr intensiv mit ihr.
Ja, bei mir ist diese Beschäftigung gekommen aus einer zunächst familiären Beziehung zur Bukowina. Meine Großeltern mütterlicherseits haben in der Südbukowina gelebt. Und mein Großvater, der noch in der KK-Armee im Ersten Weltkrieg für den Kaiser gekämpft hatte, schaute nach Czernowitz immer mit diesem Blick auf eine Metropole. Czernowitz war für meinen Großvater die Metropole, obwohl er auch in Wien war. Aber ja, und dieses Interesse habe ich irgendwie familiär geerbt. Andererseits wollte ich mich, das war zunächst eine rein wissenschaftliche Absicht, wollte ich mich mit Paul Celan beschäftigen. Das war Ende der 80er Jahre. Und ich habe festgestellt beim Lesen, dass ich fast nichts verstehe. Ja, aus seiner Dichtung, sein Diskurs, seine Diktion. Es war für mich sehr rätselhaft. Und ich habe dann gedacht, dass ich eventuell Celan kontextuell lesen muss. Und was heißt das kontextuell? Dass ich die Umgebung kennen muss, aus der Celan und seine Kommilitonen herausgekommen sind, diese Umgebung muss ich kennen und verstehen. So kam mein Interesse für diese Materie.
Oksana, du kommst ja aus Czernowitz. Welche Herausforderungen haben sich dir gestellt, als du entschieden hast, auf die Bukowina jetzt wissenschaftlich zu blicken und ein Handeln herauszugeben? Du bist ja sozusagen in der Materie sehr tief drin, bestimmt auch ein Alltag. Welche Herausforderungen gab es?
Ich glaube vor allem dieses Schubladendenken oder Schubladen zu ordnen, die wir in der ukrainischen Literaturschreibung haben. Da ist die ukrainische Literaturgeschichte, die deutsche, dass es auch eine andere Geschichten und Kontexte in der Bukowina gegeben hat, habe ich unmittelbar nach dem Studium erfahren. Und da hat sich die Stadt für mich, also ich sage vielleicht, weil sicher nicht alle wissen, ich wurde 77 geboren. Ich wurde noch sehr gut in der sowjetischen Schule und im sowjetischen System sozialisiert worden und habe dann plötzlich Ende 80er erlebt, dass alles bröckelt und dass vieles ganz anders ist. Und es ist, wenn ich mir eine Metapher erlaube, es gibt in der Kulturwissenschaft den Begriff Palimpsest oder Stadt als Test. Es war ein sehr spannender Prozess für mich, die Stadt plötzlich anders lesen zu können, mit sehr, sehr vielen Spuren, teilweise auch mir nicht verständlichen Spuren, allein weil ich die Sprache nicht kenne. Aber auf jeden Fall war da eine Landschaft, eine Stadt, nicht ein Text, der unglaublich facettenreich war und vielsprachig war und deswegen auch nicht ohne weiteres zugänglich. Und wenn ich jetzt sage Schubladendenken, meine ich tatsächlich, dass wir noch sehr oft die sogenannten nationalphilologischen Herangehensweisen praktizieren. Ein kleines Beispiel, unsere Ukrainisten haben, ich glaube 2003, die erste Auflage, großes Buch erschienen, die Schriftsteller der Bukowina. Und da ist kein einziger Schriftsteller außer den ukrainischsprachigen drin. Da wissen Sie, was ich damit meine. Aber im Prinzip, wenn wir in die germanistische Beschäftigung mit der deutschsprachigen Literatur der Bukowina schauen, haben wir auch ähnliche Situationen, weil sich die wenigsten in der rumänischsprachigen oder ukrainischsprachigen Literatur auskennen. Also was fehlt, ist, wie soll ich sagen, vielleicht diese stereoskopische Aufnahme, stereoskopische Welten, aber das setzt natürlich viele Kenntnisse und viele Sprachen voraus.
Und das ist eigentlich, was du jetzt beschrieben hast, also es war eigentlich eine Neuvermessung der Bukowiner Literatur eigentlich notwendig, wenn man das so sieht, weil der nationalliterarische Rahmen dann nicht mehr funktionierte, wobei ich sehe, dass Herr Korja-Häufe nicht ganz einverstanden ist. Mich würde wirklich interessieren, trotzdem ist, wenn man sich die Struktur des Buches anschaut, trotzdem gibt es eine sprachliche Aufteilung. Ne? Also wie kann man, und das ist dann wieder eine Art von Schublade, wenn man es so nehmen möchte. Also wie kann man diese Falle dann sozusagen entgehen? Also man versucht eine Neuverbesserung einerseits und möchte transnational arbeiten, aber gleichzeitig gibt es gewisse Gegebenheiten, mit denen man arbeiten muss. Herr Korbe-Höische, weil Sie so schön reagiert haben.
Ja, ich muss gestehen, dass ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, als mein Kollege und Freund Steffen Böhne mich gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, habe ich gesagt, eine solche Konzeption ist von einer Realität unterminiert. In der Bukowina war dieses Transnationale, das Multikulturelle gar nicht vorhanden oder sehr, sehr wenig. Sehr wenig. Und meine Skepsis war gerade dadurch begründet, dass die Kulturen und die Literaturen in der Bukowina des 19. Jahrhunderts und dann nach dem Ersten Weltkrieg erst recht sich getrennt entwickelte. Aber dann habe ich mir gesagt, dass das Projekt doch sehr interessant ist. Warum? Das Projekt beschreibt eine Grenzsituation. Also wie können mehrere Nationalkulturen und Nationalliteraturen kohabitieren in einem Raum, in demselben Raum, auch wenn sie sehr wenig kommunizieren. Und komparatistisch, als Fall für die Komparatistik, ist gerade diese Konstellation sehr, sehr interessant. Und dann habe ich gesagt, naja, mache ich nicht.
Und diese Konstellation ist sehr interessant, aber es ist gleichzeitig eine große Herausforderung. Weil um die unterschiedlichen Literaturen beschreiben zu können, braucht man ein sehr buntes, vielfältiges Team. Können Sie ein bisschen, wir haben jetzt gehört, dass die Initiative auf Sie zurückgeht, können Sie ein bisschen über die Anfänge sprechen? Wie sah diese Initiative aus und wie haben Sie Ihr Team aufgebaut?
Bevor ich darauf eingehe, vielleicht ganz kurz noch ein Franchise und ein Corbiologie. Wenn man ein Handbuch macht, hat man jetzt nicht mehr die Aufgabe, den Forschungsstand zu reflektieren. Und da ist uns aufgefallen, wir müssen wirklich erstmal nationalphilologisch vorgehen, schauen, was ist denn passiert in den Beschreibungsmodellen zur rumänischen, zur ukrainischen, zur polnischen, zur deutschen und zur jüdischen Literatur. Haben uns auf die großen konzentriert, haben sogar ganz bewusst die kleinen Literaturen, in Anführungszeichen, weglassen müssen. Das Romani, das Misulische und viele andere, auch das Russische, was dann ja später eine Rolle spielt, nach 1944. Das werden dann alles Aufgaben sein, die dann andere das Wortensport beanwalten. Es ging hier auch diese Trennung zunächst einmal nach Sprachen, wobei immer wieder die anderen Sprachen in den Blick genommen werden. Ja, jetzt zum Team. Ja, die Initiative, Hintergrund war der, dass ich ja an dem Handbuch der böhmischen, also Prags und der böhmischen Länder mitgearbeitet hatte, mit Kollegen aus Prag und Olomouc und hier vom Stifterverein in München. Und der Verlag mich dann, nachdem es dann fertig war, in irgendeinem anderen Kontext mal anfragte, ob ich mir ein weiteres Regionalhandbuch vorstellen könne, und zwar zu Galizien. Das war die Idee des Verlags. Da habe ich erstmal abgeblockt, weil ich weiß, dass ja in Wien ein sehr großer Sonderforschungsbereich bestand und da auch Kollegen sehr viel zu gemacht haben, wo ich auch nicht so diesen engen Kontakt mit das Galizische hin habe. Hatte dann aber vorgeschlagen, weil ich eben, wie gesagt, schon lange mit Kollegen in der Bukowina auch zusammenarbeite, ob man nicht was zu Bukowina machen kann, was insofern auch reizvoll ist und was damit mit einer noch kleinen Region zu tun haben, die aber nochmal in gewisser Weise sehr viel vielfältiger ist, wenn man jetzt mal die böhmischen Länder dagegen hält. Ja, und dann habe ich mich zunächst mal mit Oksana und ihrem Kollegen Pietro Richelwurger besprochen. Dann hatte ich Markus Winkler angesprochen vom EGGS, mit dem ich in dem vorigen Projekt ein ja eher populäres Modell entwickelt habe, die sogenannte digitale Bukowina, also eine Art Portal mit verschiedenen Informationen zur Bukowina, was weiter wächst, was weiter was immer noch erweitert werden soll. Und dadurch war da auch schon mal ein gewisser Kontakt vorhanden. Und dann kam Herr Corbiologie natürlich nur zu, weil ich geschaut habe, wer könnte denn aus der rumänischen Perspektive da mitwirken. Das war ja erstmal wichtig, bei den Herausgebern sowohl die ukrainische als auch die rumänische Perspektive dabei zu haben. Und da muss man natürlich schauen, dann wer in den anderen Sprachen Kompetenzen besitzt. Also das Polnische beispielsweise. Da haben wir dann eine Kollegin angesprochen, die jetzt in Germersheim arbeitet, an dem Übersetzerinstitut. Das waren so erstmal die ersten Überlegungen.
Und wie haben Sie versucht, Sie haben auch hier erwähnt, bei der rabbinischen Literatur zum Beispiel oder bei der luxurischen gibt es eigentlich sehr wenig bis gar nicht Fachliteratur. Wie haben Sie versucht, das auszugleichen? Oder haben Sie es versucht?
Also wir haben in Ansätzen natürlich, wenn Verweise vorgenommen sind auf die Kultur, wir haben es in den kulturgeschichtlichen Beschreibungen versucht zu berücksichtigen. Aber um da jetzt wirklich eine wissenschaftliche Beschreibung vorlegen zu können, muss, glaube ich, erst noch Feldforschung betrieben werden. Das ist zum Teil ja oral überliefert. Das heißt, wir müssen wirklich in die Regionen, müssen in die Feldforschung einschweigen, um dann zu schauen, was an Quellmaterial vorhanden ist.
Die literaturpolitische Dimension klang schon an in mehreren Ihrer Beiträge. Mich würde auch sehr interessieren, wie sich die letzten 2,5 Jahre auf das Projekt ausgewirkt haben. ob Sie sich auch auf das Konzept ausgewählt haben. Gab es da noch den zeitlichen Rahmen, dass sich das auch auswirkt? Also abhängig davon, in welchem Zustand wir arbeiten.
Also aufs Konzept würde ich mal sagen, eher nicht. Wir haben natürlich dann noch im Vorwort das berücksichtigt, die aktuelle Situation. Was ihnen schwierig war bei der, und dadurch hat es auch natürlich verzögert, das war erstmal die Pandemiephase, da konnten die Kollegen nicht reisen, nicht an die Bibliotheken, an die sie mussten, aus Jasch oder aus Tschernivtsi. Dann kam natürlich der Krieg hinzu. In dem Moment hatten die Kollegen natürlich ganz andere Sorgen, als es noch weiter an dem Handbuch zu arbeiten. Und waren wir da zum Glück schon relativ weit und konnten es dann, ohne dass wir große Lücken haben, nee, es hat ja auch kein Beitrag abgesagt worden, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, das stand wahrscheinlich zu Ende grün.
Ja, ich habe leider, das bedeutet ich jetzt noch, den Beitrag über die Landschaft nicht mehr geschafft, obwohl ich viel Material dafür hatte, aus Beispiele, aus den Texten. Ich habe mir sogar aus dem Rumänischen einiges übersetzen lassen. Aber dann, ja, war für mich definitiv keine wissenschaftliche Arbeit mehr möglich. Ich bin dann in der Endphase, als die Korrektur gelesen werden musste, bin ich wieder eingestiegen.
Also neue Akzente durch den Krieg kamen dann nicht dazu?
Nein, nein. Das Konzept war wirklich weitestgehend vor dem Angriffskrieg, vor dem Februar 22 abgeschlossen.
Mich würde sehr interessieren, wenn man sich die Struktur des Buches anschaut, das können Sie hier auch sehen, dann gibt es sozusagen 6 ganz große thematische Blöcke über die Forschungsbank zunächst, die Forschungsgeschichte, was wir angesprochen haben. Dann gibt es einen theoretischen Teil, einen allgemeinen Kontextteil, da geht es halt um die historische Kontextualisierung. Und es gibt einen Teil, wo dann die literaturgeschichtlichen Entwicklungen vergleichend behandelt werden. Und es gibt einen ausführlichen Teil, wo Autorinnen und Autoren vorgestellt werden. Und da finde ich die Auswahl sehr interessant im Sinne von, wie haben Sie diese Auswahl? Nach welchen Kriterien? Ich habe gehört, da gab es ein paar Debatten. Nach welchen Kriterien haben Sie die zu behandelnden Autoren ausgewählt?
Ja, es waren mehrere Ansätze bei dieser Auswahl. Wer ist Bukowiner? Das war die erste Frage. Wollen wir uns nur auf diejenigen beschränken, die in der Bukowina gearbeitet haben, die aus der Bukowina stammen, die etwas mit der Landschaft, mit der bukowinischen Landschaft zu tun haben, mit der bukowinischen Kultur zu tun haben. Also, das waren die ersten Überlegungen. Und wir haben gesagt, nein, wir sollen alle Kriterien eigentlich mitnehmen. Und zum Beispiel ein Autor wie Eminescu, ja, hineinziehen. Warum? Weil er, auch wenn er nur ein paar Jahre in Czernowitz Schüler war und in der Bukowina gelebt hat, eine sehr große Rolle als Modell für die rumänische Literatur der Bukowina gespielt hatte. Ich will jetzt nicht diskutieren, was für ein Modell das war, aber das war ein Modell. Dann haben wir auch für selbstverständlich gehalten, dass wir die sogenannten Diaspora im Plural, ja, in Betracht ziehen. Das heißt, dass wir auch Autoren behandelt haben, die auf Hebräisch geschrieben haben. Also Hebräisch war keine gesprochene Sprache in der Bukowina. Man hat Hebräisch in partionistischen Schulen gelernt, aber das war keine gesprochene Sprache. Aber Autoren aus der Bukowina, Apelfeld, Pagis, die haben in Israel auf Hebräisch geschrieben und Bukowina ist in ihrem Werk präsent, ja. Und deswegen schaut diese Liste so bunt aus. Und diese Liste ist wichtig auch von einem anderen Standpunkt. Die Autoren werden in chronologischer Reihenfolge aufgestellt. Und man kann sehen, zum Beispiel, wer mit wem Zeitgenosse war. Und dann kann man wirklich gerade feststellen, dass sie eigentlich nichts gemeinsam literarisch hatten. Die kamen aus demselben kulturellen Milieu, also bukowinisch im Allgemeinen, also im Sinne des Bukowinismus, aber ihre Einstellung der Thematik zu der Politik, zu der Konzeption des Medien war ganz anders. Alfred Margus Sperber, ein wichtiger Name für die deutschsprachige Literatur der Bukowina, der hat in den 30er Jahren mit einigen rumänischen Journalisten gute Beziehungen gehabt, aber gleichzeitig hat er auch mit vielen anderen polemisiert. Also diese Gleichzeitigkeit war uns sehr wichtig. Und gerade die Tatsache, dass ukrainische Schriftsteller der Zwischenkriegszeit wichtige Literaten, die eigentlich die Avantgarde in der Ukraine vertreten haben, praktisch nichts mehr in der Bukowina arbeiten konnten, war für uns auch ein Zeichen der Komplexität dieses Phänomens. Wir haben alle mitgenommen, ja. Auch wenn sie in Kiew und dann in Sibirien in den Gefängnissen gestorben haben, ja. Aber wir sind da.
In diesem Kontext haben wir darüber gesprochen, als Sie uns abgesprochen haben, dass es auch besonders interessant ist, dass die sogenannte rumänische literarische Blütezeit, wenn man so das bezeichnen möchte, eigentlich mit einer negativen, konnotierten Zeit in der ukrainischen Literatur zusammenfällt.
Ja.
Also diese Parallelitäten und diese Gegensätze haben sich dann sozusagen teilweise auch ergänzt. Und wir sind dann auch nahe bei der Thematik, über die Sie geschrieben haben, bei den Eigen- und Fremdbildern und den Literaturen der Bukowina. Könnten Sie das ein bisschen im Vergleich zu Böhmen skizzieren? Wie sieht das aus? Inwieweit war es anders hier?
Naja, der Kontext ist insofern schon mal ein ganz anderer als der deutsch-tschechische Sprachkontakt oder generell Kontakt sehr viel länger andauerte. Wir finden ja bereits im Mittelalter in den Chroniken zum Teil schon letztenartiges Geofinte bei Berlinien, was das beweise, findet man durchaus antideutsche Aussagen. Das haben wir in der Bukowina natürlich nicht. Finden Sie etwas erst sehr geschlägt an, wie das Ende des 19. Jahrhunderts. Ach, das haben Sie diese wechselseitigen Literaturen in den Blick geraten, mehr vielleicht schon Mitte des 19. Jahrhunderts, in den Blick geraten. Für uns war die Herausforderung, wie nehmen wir eigentlich damit um? Denn wenn wir jetzt aus jeder Sprache alle anderen Phänomen betrachten wollen, weil es ja quasi vervielfältigen müssen. Wir haben diesen Artikel allein nur zu den Selbst- und Fremdbildern. Wir haben uns dann auch beschränkt, dass wir die fünf Formsprachen nehmen und schauen, wie wird denn der Blick auf diese geworfen, und haben dann den Autoren es eigentlich überlassen, von welchen Texten sie ausgehen, in denen dann über eine andere Kultur beschrieben wird. Insgesamt, wenn ich das mal vergleiche, ist es, glaube ich, in der Bukowina, das würde auch den politischen Bedingungen entsprechen, nicht ganz so radikal, wie wir das in den böhmischen Ländern haben, also gerade um 1900. Wir haben schon eine ziemliche ideologische auch Verhärtung zwischen den beiden großen Volksgruppen plus an den damit verbundenen Antisemitismus. Das ist in der Bukowina in dem Maße noch nicht so schlimm.
In der Bukowina gab es schon eine andere Situation. Es war die Rede nicht von einer Konkurrenz zwischen zwei Kulturen, sondern von einer Konkurrenz zwischen zwei autochthonen Kulturen, rumänische und ukrainische. Und dann kam dazu die deutschsprachige Kultur. Aber diese deutschsprachige Kultur bedeutete, dass das Jüdische eine sehr große Rolle gespielt hatte, aber wir hatten in der Bukowina auch einen, sagen wir mit einer gewissen Terminologie, eine volksdeutsche Kultur, ja, auch Autoren, die sich als christliche Deutsche betrachteten, und also diese Trennung wurde schon im Jahre 1895 offiziell gezogen, ja, zwischen christlichen Deutschen und Juden in der Bukowina. Also dann war die polnische Kultur sehr wichtig bis zum Ersten Weltkrieg zumindest, und eine nationale jüdische Kultur begann sich in der Bukowina erst nach dem Ersten Weltkrieg zu entwickeln. Es gab auch natürlich Momente, wichtige Momente für die jiddischsprachige Kultur in der Bukowina vor dem Ersten Weltkrieg, die jiddische Sprachkonferenz 1908 in Tschernobyl. Aber sehr kräftig tritt diese jiddischsprachige Kultur in der Bukowina auf erst nach dem Ersten Weltkrieg. Also ein viel breiteres Spektrum als in Prag und in den böhmischen Ländern.
Zur jüdischen Sprachkonferenz muss man auch anmerken, dass es eigentlich ganz interessant ist, dass die in Czernowitz stattfand, weil eigentlich, ja, könnte man darüber debattieren, ob Czernowitz der geeignetste Austragungsort dafür gewesen war. Es hätte auch andere Alternativen in der Region gegeben.
Naja, praktisch wurde diese Weltkonferenz der Jiddisch in Czernowitz 1908 von den deutschsprachigen Juden fast boykottiert. Boykottiert in dem Sinne, dass sie sich als Teil der deutschen Kultur betrachteten. Und das war die Einstellung in der Monarchie. Sie wissen, dass die jüdischen intellektuellen Wiener Prägung sich eigentlich von dem alten Kern der jüdischen Kultur, und dieser Kern war die Sprache, sich schon Mitte des 19. Jahrhunderts entfernt haben. In dem Moment, als man im Tempel, auch in Czernowitz auf Deutsch predigte, dachte man, dass die deutsche Kultursprache eigentlich die Sprache der Juden sein soll. Und man muss auch denken, dass die Sprache auf den jüdischen Tagungen, Kongressen der Zionisten auch die deutsche Sprache war, bis in den 20er Jahren, als man auch Jiddisch zu sprechen begann. Hebräisch sprach man sehr, sehr selten auf diesen zionistischen Kongressen, wo Theodor Herzl auch auf Deutsch seine Reden hielt. Also deswegen diese sehr, sehr komplexe Problematik, was die Juden der Bukowina betrifft, ja.
Die Problematik der Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit kommt in sehr vielfältigen und vielen Kontexten im Handbuch auch vor. Unter anderem hast du, Oksana, auch über Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit geschrieben. Könntest du ein bisschen für die Interessenten skizzieren, wie hat sich das, die sich da weniger eventuell auskennen in den Bukowina, wie hat sich das gewandelt? Wie stellt sich die Frage der Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit in Lanin weiterhin?
Du meinst jetzt diachronisch?
Ja, ja. Also in letzter Zeit, 100 Jahre.
Ja, Herr Hoche hat gerade gesagt, die deutsche Sprache hat einen sehr hohen Stellenwert. Das war tatsächlich so. Obwohl das von manchen Ukrainistik-Kollegen auch heruntergestellt wird, funktioniert aber nicht. Die Bildung, das Bildungswesen in der Bukowina war nach dem deutschen Bildungsideal aufgebaut. Und die deutsche Sprache war eben eine Lingua Franca. Das war wirklich sehr spannende Prozesse, sich zum Beispiel mit der Presse zu beschäftigen. Wir sehen in vielen deutschsprachigen bukowinischen Zeitungen, dass zum Beispiel rumänische, ukrainische Schriftsteller oder Intellektuelle publizieren. Und das tut sicher, zum Beispiel Silvester Jaruzelski publiziert über mehrere Ausgaben in der Volksfreund die Geschichte der ukrainischen Literatur. Nicht der bukowinischen ukrainischen Literatur, sondern der ukrainischen Literatur. Und sicher für die Rezeption war das auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Denn man muss sagen, wenn es um die intellektuellen Kreise handelte, konnte man nicht davon ausgehen, dass ein Rumäne fließend ukrainisch konnte oder ein Ukraine fließend rumänisch oder polnisch, aber Deutsch hat man gekannt. Deswegen gehörte es tatsächlich im intellektuellen Kreis auf jeden Fall dazu, dass man sich mehreren Sprachen sehr gut bedienen konnte. In der ländlichen Gegend oder in dem einfacheren Volk, sage ich mal, so gehört es zum guten Ton, dass man sich mit dem Nachbarn zum Beispiel oder mit dem Bekannten austauschen konnte, ohne jetzt die Sprache fließend zu beherrschen. Und dann muss ich auch vorstellen, die Habsburger Regierung hat diese Mehrsprachigkeit tatsächlich gefördert und möglich gemacht. Mich hat eine Tatsache sehr verwundert und begeistert auch. Damit die sogenannten Landesgesetzblätter in allen Sprachen der Völker des Habsburgerreiches erscheinen konnten, wurde zum Beispiel eine Übersetzungskommission für die rumänische und für die ukrainische Sprache eingerichtet. Sie müssen sich vorstellen, in dieser Zeit erscheinen im Russischen Reich, wo über 30 Millionen Ukrainer leben, erscheinen zum Beispiel der Emser-Akt, das die ukrainische Sprache verbietet, und dann das sogenannte Valuevsche Zirkularschreiben. So keine Sprache in der Öffentlichkeit, keine Publikationen. Da muss ich sagen, es ist schon begeisterungswert, was alles möglich war. Und wir sehen dann in der Zwischenkriegszeit, als der politische Wandel stattgefunden hat, dass die Mehrsprachigkeit sich auf jeden Fall hält. Allerdings wird es im Schulwesen nicht mehr so einfach, denn ab 1924 die Schulbildung und die Universitätsbildung nur noch auf Rumänisch stattfindet. Das war für alle Anderssprachigen nicht einfach, also eine rumänische Sprachprüfung zu bestehen. Selbst für die Dozenten, Professoren, die schon lange tätig waren, war nicht ohne weiteres möglich. Was weiter passiert, ja, 1940, oder ich sage mal so, 1940 wird das Land, die Nordbukowina, durch die sowjetische Armee annektiert. Es verstreicht aber noch zu wenig Zeit, als dass sich die Situation gravierend verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir die Situation, dass das Bildungswesen, das Verlagswesen natürlich ins Ukrainische und Russische umgestellt wird. Sehr lange hält sich die jiddische Sprache. Und zwar aufgrund dessen, dass in die Bukowina bzw. nach Czernowitz sehr viele Juden aus Bessarabien zugewandert sind. Viele Czernowitzer mit ihrer deutschen Sprache verlassen die Bukowina, aber es kommen eben andere, die Jiddisch mitbringen. Und es hat sich auch bis heute im Ukrainischen oder im Russischen, generell sage ich, in der Bukowina noch sehr viele Wörter gehalten, die aus dem Jiddischen stammen. Inzwischen gibt es, glaube ich, keine jiddischsprachigen Menschen mehr. Das heißt, wenn wir heute von der Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit sprechen, sind das Ukrainisch und Russisch. Oder es sind halt Menschen, die eine andere Sprache gelernt haben.
Ja, dann bist du in Rumänien.
Ja, natürlich. Entschuldigung. Ja, wobei ich sagen muss, die rumänischstämmige Bevölkerung, da ist auch ein interessanter Wandel. Während die ältere Generation meistens Russisch spricht, weil sie Russisch natürlich gelernt haben, kein Ukrainisch, ist die Tendenz bei den Jüngeren, dass sie kein Russisch mehr, sondern Ukrainisch fließend sprechen. Bei den Ukrainern ist leider die Tendenz zu dieser Zweisprachigkeit wenig vorhanden. Es sei denn, es handelt sich um gemischten Ehe oder man wohnt als Ukrainer in einem rumänisch dominierten Dorf oder Ort.
Wie schlägt sich das in der literarischen, aktuellen literarischen Szene da nieder? Also die Mehrsprachigkeit? Ich habe seit dem Angriffskrieg keine russischen Texte mehr gelesen und ich glaube, dass es wird auch weiter so bleiben, aber es gibt eine sehr lebendige Literaturszene, eine junge Szene, unglaublich bekannte junge Leute.
Mit vielen Festivals auch?
Mit was? Also mit Festivals?
Auch mit Festivals,
die auch in Deutschland bekannt sind? Mit sehr verschiedenen Formaten. Da sind junge Menschen sehr erfinderisch, aber sie ist auch sehr ukrainischsprachig dominant, sage ich mal so. Natürlich gibt es auch rumänischsprachige Schriftsteller. Wie es in der jungen Szene ist, weiß ich leider nicht. Aber es gibt auf jeden Fall einige Zeitungen. Es gibt einen Lehrstuhl für rumänische Sprache und Literatur. Und das sind auch die Institutionen, sozusagen, die Entwicklung beziehungsweise das Leben der rumänischen Sprache weiter sichern.
Und wie hat sich auf das literarische Leben der Stadt, außer dass die Russischsprache sozusagen aus der literarischen Szene verschwunden ist oder zurückgegangen ist, wie hat sich das sonst auf die literarische Szene ausgewirkt, die letzten 2,5 Jahre?
Der Krieg ist natürlich Thema geworden. Wir haben aber auch ein paar männliche Dichter, die in den Krieg gezogen sind. Einer, den ich sehr gut kannte und kenne, ist zum Beispiel Drohnenpilot geworden. Schreibt aber immer wieder Texte in Facebook. Also sehr viel passiert eben in Social Media. Jetzt vor allem Facebook ist, glaube ich, so der Ort für den intellektuelleren Austausch. Also der Krieg ist, wie gesagt, Thema oder vielleicht auch das dominierende Thema. Und es gibt leider aus meiner Sicht viel zu wenig Übersetzungen von unseren jetzigen Talenten. Aber immerhin gibt es einiges auf Deutsch, einiges auch auf Englisch. Es gibt in den USA eine sehr gute Übersetzerin, die unter anderem auch aus dem Ukrainischen übersetzt und eine Online-Zeitschrift führt.
Wir haben jetzt in unterschiedlichen Kontexten schon über das Bukowinertum und den Bukowinismus einiges gesagt. Herr Kolbe, Herr Wischer, Sie haben einen Beitrag genau zu diesem Thema geschrieben, zum Bukowinismus und Bukowinertum, zur Bukowiner Mythologie sozusagen. Ja, gibt es dann ein Homo Bukowinensis oder gibt es den nicht?
Dieses Ideal eines Homo Bukowinensis, dieses Ideal des Bukowinismus, war eigentlich ein Produkt der offiziellen Politik in der Habsburger Monarchie. Und ich will das sehr, sehr kurz und knapp darstellen. In der Habsburger Monarchie im 19. Jahrhundert gab es diesen sehr wichtigen Gegensatz zwischen der Loyalität zur Nation, zur eigenen Nation und der Loyalität zum Ganzen. Also zum Kaiser, zu Österreich, zur österreichischen Idee und so weiter. Also natürlich wollte man in einem Jahrhundert, in dem die Nationalitäten und der Nationalismus blühte, also im 19. Jahrhundert, wollte man in Wien, in der Habsburger Monarchie, eine Gegenideologie widersetzen. Ja? Also man brauchte eine Ideologie, eine Kompensation, um das Selbstverständnis einer multinationalen Monarchie in diesem Europa der Nationen zu rechtfertigen. Auf kleineren Ebene funktionierte gerade dieses Ideal einer Gemeinschaft jenseits der Nationen in der Bukowina. Das war natürlich eine Replik auf bukowinischer Ebene dieser großen Ideologie der territorialen Loyalität zum Kaiser. Man wollte eine sogenannte bukowinische Nation erfinden, jenseits der Nationalität. Also wir alle sind Bukowiner. Es geht uns nicht an, ob jemand aus einer polnischen Familie kommt oder aus einer rumänischen Familie. Wir alle glauben an Österreich, an den Kaiser und so weiter. So, das war eigentlich die Idee des Bukowinismus. Und gegen diese Idee haben alle Nationalisten vor dem Ersten Weltkrieg gekämpft. Was ist wichtiger, die eigene Nation oder Nationalität, wie man das in Österreich nannte, oder diese Einheit unter dem Kaiser in Wien? Natürlich kam der Erste Weltkrieg und die Antwort war schon gegeben. Deswegen 1918 im Dezember hat der damalige Minister für die Bukowina, Jung Nistor, den Bukowinismus für tot erklärt. Also im Königreich Rumänien sind wir alle Rumänen. Ja, also das war sein Satz. Ja, so, es, diese Territorialität, dieser Gedanke einer Autonomie der Bukowina aufgrund einer bukowinischen Einheit, einer bukowinischen Gemeinschaft, galt für ihn nicht und für viele Leute in seiner Umgebung nicht. Also man hat natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder vom Bukowinismus gesprochen, aber ich halte diese Thematik für artifiziell, also für künstlich. Bukowinismus war ein Produkt der Habsburger Monarchie.
Es gab viele Ismen sozusagen, ja, auf regionaler Ebene oder in der Region, in unterschiedlichen kleinen Regionen. Und man könnte hier natürlich auch Vergleiche anstellen mit anderen Gebieten, Transsilvanismus und so weiter. Oder über das Banat ließe sich auch lange diskutieren. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den Gesprächspartnern und Partnerinnen für das Gespräch, bei Ihnen für Ihre Zeit. Und ich empfehle allen ganz herzlich, dass Sie durch dieses Handbuch immer wieder stöbern und sich inspirieren lassen und nachher auch zu den Primärtexten greifen, weil das ein Grundlagenwerk ist, das tatsächlich Lückenfüllung ist. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, anregendes Stöbern durch dieses Handbuch.